Walt Disney, 1901 bis 1966.
To all who come to this happy place, welcome. Disneyland is your land.
Walt Disney strahlt über das ganze Gesicht. Sein Schnurrbart wippt im Takt seines Lachens. Wieder einmal hat er sich einen Traum erfüllt. Disneyland öffnet seine Pforten. Zehntausende sind an diesem 17. Juli 1955 ins kalifornische Anaheim gekommen, um seinen letzten Streich zu erleben. Der 53-Jährige ist schon damals eine Legende. Eine ganze Generation ist mit Mickey Mouse und Co. groß geworden, hat bei Zeichentrickmärchen wie Schneewittchen oder Bambi Tränen vergossen. Unterhaltung für die ganze Familie, das ist es, worauf sich Disney versteht. In seinen Filmen genauso wie in dem Vergnügungspark, der seinen Namen trägt. Disneyland, das soll auch ein Fleckchen heile Welt sein. Walt Disney hat seiner Fantasie bei der Planung des Parks freien Lauf gelassen und spektakuläre Fahrgeschäfte entwickeln lassen. Das von Neuschwanstein inspirierte Dornröschenschloss ist das weithin sichtbare Wahrzeichen dieser Märchenwelt. Bevor die Besucher jedoch zu all den Attraktionen gelangen, spazieren sie erst einmal die Main Street USA entlang. Malerische Holzhäuschen scheinen die geschäftige Hauptstraße eines idyllischen Städtchens im amerikanischen Mittelwesten zu säumen. Doch ist die Main Street in Disneyland nicht idealisiertes Abbild eines Amerikas, das schon damals mehr Erinnerung denn Wirklichkeit ist? Nein, sie ist die Wiederauferstehung des Ortes, an dem Walt Disney die glücklichsten Jahre seiner Kindheit verbracht hat. Marceline im Bundesstaat Missouri. Chicago, wo Walter Elias Disney am 5. Dezember 1901 zur Welt kommt, ist mit seinen riesigen Schlachthöfen und zahllosen Fabriken eine raue, eine derbe Stadt. Walt, wie er bald genannt wird, ist das vierte von fünf Kindern der Eheleute Elias und Flora Disney. Diese hält es nach ein paar Jahren, als zwei Nachbarsjungen einen Mord begehen und lebenslänglich ins Gefängnis müssen, nicht mehr in der Stadt. Sie fürchten um ihre ältesten Söhne Herbert und Raymond, die kaum jünger als die jugendlichen Mörder sind. Und so kauft Elias, der sich in Chicago als Zimmermann verdingt hatte, eine 10 Hektar große Farm nahe Marceline. Eine kleine Stadt, in der schon sein Bruder und andere Verwandte leben. Für den 4 Jahre alten Walt ist Marceline das Paradies schlechthin. Das weiße Farmhaus steht inmitten des satten Grüns von Trauerweiden, Zedern und majestätischen Ahornbäumen. Der Duft von Beeren, Apfel- und Pflaumenbäumen liegt in der Luft. Da Walt und seine jüngere Schwester Ruth noch zu klein sind, um auf der Farm mitzuhelfen, können sie den ganzen Tag herumtollen. Sie lieben es, mit den zahlreichen Tieren auf der Farm zu spielen oder im nahegelegenen Teich zu baden. Obwohl die Familie hier nur 5 Jahre verbringt, lässt Walt Disney zeitlebens die Erinnerung an Marceline nicht mehr los. An einen Ort, an dem die Familienwerte hochgehalten wurden, an eine Gemeinschaft, in der jeder dem anderen selbstlos zur Seite stand. Mag es für den kleinen Walt das Paradies sein, die beiden ältesten Brüder empfinden die Plackerei auf der Farm als die Hölle. Ihr Vater dankt ihnen die harte Arbeit mit keinem Cent, und selbst wenn sie bei den Nachbarn aushelfen, knöpft er ihnen den Lohn gleich wieder ab. Nach 2 Jahren suchen Herbert und Raymond das Weite. Als 1910 auch noch der Vater schwer an Typhus erkrankt, kann die Familie die Farm nicht länger bewirtschaften. Die Disneys verkaufen das Anwesen und ziehen nach Kansas City. Dort beginnt auch für Walt der Ernst des Lebens. Vater Disney hat in Kansas City einen Zustellbezirk der Lokalzeitung übernommen. Auch Walt und sein älterer Bruder Roy müssen mit anpacken. Für die Teenager heißt es fortan um 3:30 Uhr früh aufstehen. Jeden Tag, bei jedem Wetter. Oft genug hat Walt Tränen in den Augen, wenn er bei Eis und Schnee die schwere Tasche umhängt und seine Zeitungen austrägt. Nachher in der Schule kämpft er dann meist dagegen an, dass ihm die Augen zufallen. Die Disziplin und die harte Arbeit, die Vater Disney seinen Kindern abverlangt, prägen Walt, der später mit seiner Arbeitswut andere oft genug zur Verzweiflung bringen wird. In jenen Jahren entdeckt er auch seine künstlerische Ader. Er besucht Kurse an der Kunstschule, um das Zeichnen von Karikaturen und Cartoons zu erlernen. Sein Traum ist es, nach der Highschool einmal als Comiczeichner bei einer Zeitung zu arbeiten. Nach einem kurzen Intermezzo im Sanitätskorps der amerikanischen Armee tritt der 18-Jährige schließlich in Kansas City seinen ersten Job an, als Zeichner und Kolorist für eine Werbeagentur. Dort lernt er den jungen Künstler Ab Iwerks kennen und findet in ihm nicht nur einen guten Freund, sondern auch einen kongenialen Partner. Zusammen experimentieren sie mit der Zeichentricktechnik und produzieren erste animierte Werbefilmchen für die örtlichen Kinos. Der Zeichentrickfilm steckt Anfang der 20er Jahre noch in den Kinderschuhen. Unbeholfen und stumm wackeln schwarz-weiße Figuren für ein paar kurze Minuten über die Leinwand. Wahrlich noch keine große Kunst. Doch dem Publikum ist das egal. Es findet Gefallen an den lustigen Trickfilmen, die schon bald von Kinos im ganzen Land vor der Hauptvorstellung gezeigt werden. Disney ist voller Hoffnung, mit den Filmtheatern in Kansas City ins Geschäft zu kommen. Jeden Abend setzt er sich zu Hause noch einmal ans Zeichenpult, um eigenhändig lustige Trickfilme, Laugh-O-Grams genannt, zu kreieren. Gerade 20 Jahre alt wagt er den Sprung in die Selbstständigkeit und landet ganz schnell im kalten Wasser. Ein kreativer Geist ist er gewiss, aber für Finanzen und Verträge hat er kein Händchen. Enttäuscht und finanziell am Ende entschließt er sich, Kansas City den Rücken zu kehren und sein Glück in Kalifornien zu suchen. Er weiß, dass er seine nächste Firmengründung professioneller angehen muss und überredet seinen Bruder Roy, in die neue Firma mit einzusteigen und den kaufmännischen Part zu übernehmen. Kreative Unterstützung sichert er sich zudem von seinem Freund Ab Iwerks, der ihn fortan beim Zeichnen der Cartoons unterstützt. Die animierten Kurzfilme Alice in Cartoonland wecken tatsächlich das Interesse eines New Yorker Filmverleihs. Beschwingt von diesem ersten Erfolg verliebt sich Disney in Lillian Bounce, eine seiner Mitarbeiterinnen. Die hübsche, zurückhaltende junge Frau hatte erst vor kurzem als Koloristin in der Firma angefangen. Schon bald sind die beiden ein Paar und heiraten schließlich 1925. Lilly begreift schnell, dass sie Walt nie ganz für sich haben wird, denn seine andere große Liebe bleibt das Filmemachen. Zwischenzeitlich haben Disney und Iwerks einen neuen Charakter erschaffen. Oswald, das glückliche Kaninchen. Zunächst scheint ihnen Oswald wirklich Glück zu bringen. $1,500 erhalten sie für jede Episode. Die Oswald-Filmchen laufen in Kinos im ganzen Land. Angesichts des enormen Publikumserfolgs glaubt sich Disney in einer guten Position, bei seinem Geschäftspartner, dem Filmverleiher Charlie Mintz, einen besseren Preis herauszuschlagen. Weit gefehlt. Mintz eröffnet ihm, dass er die Oswald-Trickfilme künftig selbst produzieren wolle und hierfür viele von Walts Mitarbeitern abgeworben habe. Und, ach ja, falls er den Vertrag nicht im Kopf habe, die Rechte an Oswald lägen ohnehin bei ihm. Disney ist wie vor den Kopf gestoßen. Natürlich ist er wütend auf Mintz, doch genauso wenig kann er es fassen, dass ihn seine Mitarbeiter einfach so im Stich lassen. Zurück in Los Angeles stecken Walt Disney, sein Bruder Roy und Ab Iwerks die Köpfe zusammen. Sie wissen, um die Firma zu retten, brauchen sie einen schnellen Erfolg. Es wird eine Maus sein, die ihnen diesen beschert. Disney und Iwerks haben bereits mit einem neuen Charakter herumexperimentiert, einer fröhlichen, frechen Maus namens Mortimer. Nein, der Name passt nicht. Der klingt viel zu verweichlicht, wirft Lilly ein. Nennt die Maus doch Mickey. Und so kommt es. Disney produziert schnell zwei Trickfilme mit Mickey Mouse. Doch kein Verleih interessiert sich dafür. Auf den Leinwänden jener Tage tummeln sich so viele animierte Tiere. Wer braucht da noch eine Maus? Mickey fehlt etwas, das ihn von der Konkurrenz abhebt. Just in dem Moment kommt der erste Tonfilm in Amerikas Kinos und Disney hat den rettenden Einfall. Auch Mickey Maus soll eine Stimme bekommen. Es wird im Übrigen seine eigene sein. In aller Eile produziert er einen dritten Mickey-Maus-Film, diesmal mit Ton. Als Mickey Maus 1928 in Steamboat Willie singen und pfeifen zur Musik seinen Schabernack treibt, ist das eine Sensation. Die Maus mit den prägnanten Ohren wird zur beliebtesten Cartoon-Figur Amerikas und schon bald der ganzen Welt. Walt Disney ist mit einem Schlag der größte Impresario des Zeichentricks und wird es bis zu seinem Tode bleiben. Bald leisten Donald Duck und Goofy Mickey Gesellschaft, finden die drei Schweinchen ihren Weg auf die Leinwand. Endlich kann Disney die vielen Ideen umsetzen, die ihm den ganzen Tag durch den Kopf gehen. Das Studio eilt von Erfolg zu Erfolg. Das Land indes steckt mitten in der großen Depression. Die Wirtschaft liegt da nieder, Millionen Amerikaner sind in Armut versunken. Aber vielleicht ist gerade die Not der Zeit eines der Erfolgsgeheimnisse Disneys. Lassen doch seine unterhaltsamen Trickfilme die Menschen für eine kurze Zeit ihre Sorgen vergessen. Privat erleben Walt und Lily in diesen Jahren ein Auf und Ab. Die ersten zwei Schwangerschaften enden mit einer Fehlgeburt. Erst 1933, 8 Jahre nach der Hochzeit, kommt die Tochter Diane zur Welt. Nach einer weiteren Fehlgeburt entschließen sich Walt und Lily 1937 schließlich, ein Mädchen zu adoptieren, Sharon. Damit ist die Familie komplett. Trotz seines enormen Arbeitspensums nimmt sich Walt Disney stets genügend Zeit für seine kleinen Töchter. Es macht ihm großen Spaß, mit ihnen zu Hause herumzutollen oder auf den Rummelplatz zu gehen. Mitte der 30er Jahre macht sich Disney daran, eine verwegene Idee umzusetzen. Er entwirft einen abendfüllenden Zeichentrickfilm. Bislang waren Cartoons nur wenige Minuten lang und hatten überschaubare Handlungsstränge. Disney bildete da keine Ausnahme. Doch jetzt will er das Märchen von Schneewittchen und den 7 Zwergen in die Kinos bringen. 1,5 Stunden Zeichentrick. Das ist nicht nur eine künstlerische, sondern genauso eine organisatorische Herausforderung. Für Disney, der schon länger nicht mehr selbst am Zeichentisch sitzt, arbeiten inzwischen viele der talentiertesten Cartoon-Zeichner Amerikas. Er selbst versteht sich als Ideengeber, als Koordinator und auch als härtester Kritiker. Gefällt ihm eine Szene oder eine Figur nicht, schickt er seine Leute zurück an den Zeichentisch, so lange, bis das Ergebnis seinen Drang nach Perfektion befriedigt. Um Budgets kümmert er sich dabei nicht. Und so explodieren die Kosten und Roy hat alle Mühe, die Firma auch finanziell auf der Erfolgsspur zu halten. An den Kinokassen sind Schneewittchen und die 7 Zwerge einer der großen Filmhits des Jahres 1937. Doch schon bald, mit Beginn des Zweiten Weltkriegs, bekommt auch die Erfolgsgeschichte Disneys kleine Dämpfer. Der Verlust wichtiger Auslandsmärkte, aber auch eine schwache Resonanz auf den aufwendig produzierten Zeichentrickfilm Fantasia bereiten finanzielle Sorgen. Die Produktion von Animationsfilmen für Regierung und Armee lastet zwar die Studios aus, ist aber wenig lukrativ. 1941 treten zudem die Zeichner in den Streik. Sie fordern geregelte Arbeitszeiten und eine bessere Bezahlung. Walt Disney, selbst von einem schier unermüdlichen Arbeitseifer beseelt und seinen Mitarbeitern stets viel abverlangend, nimmt dies als persönlichen Affront. Gewerkschaften sind ihm fortan ein Dorn im Auge. Nach dem Krieg erweitert Disney das Repertoire seiner Firma. Die Studios produzieren nun auch hochgelobte Naturfilme sowie eher seichte Spielfilme. Die Highlights bleiben aber Zeichentrickfilme wie Aschenputtel, Peter Pan oder Susi und Storch. Auch begeistern sich die Disney-Brüder früh für das neue Medium Fernsehen. Walt Disney selbst führt durch die Sendungen, die schnell über ein großes und treues Publikum verfügen. Längst war sein Name allen ein Begriff, nun aber kennt jedes Kind auch sein Gesicht. Selbst jenseits der 60 lässt Walt Disney nichts von seinem kreativen Esprit vermissen. 1964 schafft er mit Mary Poppins ein weiteres Meisterwerk. Die bezaubernde Julie Andrews singt und tanzt zusammen mit liebenswerten Zeichentrickfiguren durch die animierten Kulissen des Films. Ein begeistertes Publikum und 13 Oscar-Nominierungen sind der verdiente Lohn. Und noch eine Idee geht Walt Disney nicht aus dem Kopf. Das Florida-Projekt. Dahinter verbirgt sich zum einen ein Vergnügungspark wie Disneyland. Nur noch größer, noch spektakulärer. Zum anderen aber die Vision von der Stadt der Zukunft, Epcot. Futuristisch und modern soll Epcot sein, die Umsetzung der jüngsten Erkenntnisse der Stadtplanung, ein Experimentierfeld, das 20.000 Menschen ein Zuhause bietet. Kreisrund soll die Modellstadt sein, mit Geschäften in der Mitte. Autos sollen in Tunnels unter die Erde verbannt werden, damit die Straßen den Fußgängern gehören. Und natürlich sauber, sicher und adrett soll Epcot sein. Keine Arbeitslosen, keine heruntergekommenen Häuser dürfen die futuristische Idylle stören. Eine Vision der Zukunft, die auch ein wenig Angst machen kann. Walt Disney kommt nicht mehr dazu, seine Vision Wirklichkeit werden zu lassen. Der jahrzehntelange Zigarettenkonsum hat seine Spuren hinterlassen. Anfang November 1966 diagnostizieren die Ärzte Lungenkrebs im fortgeschrittenen Stadium. Auch eine Operation kann nicht mehr helfen. Bei seinen letzten Abstechern ins Studio zeigen sich die Mitarbeiter schockiert über seinen Zustand. Am 15. Dezember 1966, 10 Tage nach seinem 65. Geburtstag, stirbt Walt Disney im Kreise seiner Familie. Sein Bruder Roy beaufsichtigt die Fertigstellung des neuen Vergnügungsparks Disney World in Florida. Die Modellstadt Epcot schrumpft zu einem Erlebnispark für Technik. Walt Disneys Firma gerät nach seinem Tod in eine kreative Krise, aus der das Unternehmen erst 2 Jahrzehnte später wieder herausfinden wird. Seine Figuren aber sind heute so fidel wie eh und je. Erst vor kurzem feierte Mickey Mouse ihren 75. Geburtstag und niemand zweifelt daran, dass sie ihren Schöpfer noch um viele Jahrzehnte überleben wird.